Jetzt ist es mir als Frau eine ganz besondere Ehre, die heute leider einzig weibliche Vortragende ankündigen zu dürfen. Julia Ferrari leitet die Abteilung für Neurologie und neurologische Rehabilitation und Akutgeriatrie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Das heißt, sie ist sozusagen auch als Neurologin heute hier mit einem ganzen Alleinstellungsmerkmal da unter uns Internisten und Kardiologen. Und wir freuen uns sehr auf den neurologischen Zugang zur Lipid- und Therapie.
Ja, liebe Karin, vielen Dank für die nette Einleitung. Martin, das bringen wir auf die Vorstandssitzungsliste der Geschlechterverteilung der Vortragenden fürs nächste Mal.
Ja, ich möchte die Bedeutung der Lipide in der Neurologie kurz anschneiden. Und zwar nehme ich da zwei Beispiele. Das eine ist Lipide und Schlaganfall und das andere ist Lipide bzw. lipidsenkende Therapie und Demenz. Und zwar ist es so, dass beim Herzinfarkt gibt es immer viele Studien, im neurologischen Bereich gab es eigentlich nie was oder nie einen, lange keinen Beweis, dass es einen Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterin und auch Schlaganfällen gibt. Die erste Studie, das haben wir heute schon gehört, war die SPARKLE-Studie 2006, die eben zeigen konnte, dass bei Patienten mit TEA und Schlaganfall, wenn man eine Hochdosistherapie mit 80 Milligramm Atorvastatin gibt, das Risiko für ein Rezidiv deutlich gesenkt werden konnte. Und die zweite Studie war die Treat-Stroke-to-Target-Studie, die zeigen konnte, dass eine intensivere Senkung, damals waren die Zielwerte auch noch anders, von unter 70, auch zu einer 22-prozentigen Risikoreduktion für ein neuerliches Ereignis geführt haben. Das heißt, es besteht ein ganz klarer Zusammenhang auch eben zwischen dem LDL-Cholesterin und einem ischämischen Schlaganfall. Und wir wissen aus der Datenlage, dass es pro 39 Milligramm pro Deziliter Senkung vom LDL-Cholesterin zu einer 21-prozentigen Risikoreduktion für ein ischämisches Ereignis führt. Jetzt ist es so, auch das haben wir heute schon mehrmals gehört, österreichische Daten, dass leider Gottes die Zielwerte oft nicht erreicht werden. Wir haben uns das auch in einer großen Studie bei Schlaganfallpatienten angeschaut und gesehen, dass 72% eine Indikation für eine lipidsenkende Therapie gehabt hätten, aber tatsächlich nur 25% auch adäquat behandelt waren, 13% unterdosiert und 62% eigentlich gar keine Therapie hatten, trotz Indikation. Also sehr traurig und wenn man sich das anders umrechnet, könnte man sagen, dass man 11% der Schlaganfälle allein durch ein adäquates Lipidmanagement auch verhindern könnte. Das heißt, es spielt natürlich hier eine wesentliche Rolle. Und das ist jetzt einfach nur unsere praktische Vorgehen. Was machen wir beim Schlaganfall? Wir haben jetzt sehr viel gehört über die Zielwerte, über die ganzen Therapien. Darauf gehe ich natürlich nicht ein. Aber wichtig vielleicht in der Primärprävention, haben wir gesagt, unter 116 und Patienten, die einen Schlaganfall haben, zum Beispiel aufgrund einer Dissektion oder einer Vaskulitis, ohne irgendeinen Hinweis für eine Atherosklerose, die gehören natürlich auch zu den Primärpräventionspatienten. Patienten, die einen TEA oder Schlaganfall ohne Atherosklerose haben, inklusive die Kryptogenin, und das sind leider Gottes bis zu 33% aller Schlaganfallpatienten und Patientinnen, die sollten je nach Risikoklassifikation, ob jetzt moderates oder hohes Risiko, eben unter 70 oder unter 100 gesenkt werden. Alle Patienten mit TEA und Schlaganfall, die atherosklerotisch bedingt sind, und das sind vor allen Dingen die arteriell-embolischen Ereignisse bei zum Beispiel Karotisthenosen oder auch die lakunären Schlaganfälle, sollten auf jeden Fall einen Zielwert von unter 55 Milligramm pro Deziliter erhalten und, wie schon vorher gesagt, auch eben wenn rezidivierende Ereignisse unter einer maximalen Therapie stattfinden, dann auch unter 40. Jetzt komme ich zum zweiten Thema, die Demenz, weil es war halt doch sehr viel auch in den Medien, was ist jetzt, ich nehme ein Statin und dann kriege ich kognitive Einschränkungen, also kann ich das verantworten. Es hat ein kalifornischer Kardiologe, der McDonald, er hat im JAMA selbst eine Selbstwahrnehmung sozusagen halt publiziert und hat halt gemerkt, also er nimmt dort Statine und irgendwie hat er plötzlich sich nicht mehr an Namen erinnert und irgendwie Patienten falsch eingeteilt und so weiter, war ziemlich unter Stress und hat dann irgendwann einmal einfach keine Medikamente mehr gehabt, hat auch eine Zeit lang dann irgendwie keine genommen und dann hat sich das Ganze wieder gebessert, also hat er geschlossen, das muss sozusagen halt mit den Statinen zusammenhängen. Und Da gab es jetzt sehr, sehr viele Studien eigentlich, die da durchgeführt wurden. Und was man hier sieht, ist, dass natürlich das wissen wir, dass das kardiovaskuläre Risiko durch eine lipidsenkende Therapie gesenkt werden kann. Wie ist es jetzt mit der Demenz? Hier dieser blaue Bereich oben, das sind Studien, die gezeigt haben, das ist eher protektiv, die Statine bei der Demenz. Der untere Bereich zeigt, das war eher eben nicht protektiv oder sogar schädigend. Die Frage ist auch, warum? Ich meine, das Cholesterin ist ja auch wichtig für die Zellintegrität von den Neuronen und es schützt sozusagen auch ein bisschen vor dem neurotoxischen Effekt vom Beta-Amyloid, das ja zuständig ist für zum Beispiel auch die Alzheimer-Erkrankung. Das heißt, da ist so die Frage, ob es eventuell damit zusammenhängen könnte. Und da hat es halt jetzt auch kürzlich eine Zusammenfassung gegeben von der Evidenz, die hierzu besteht. Und man sieht dieses Convincing Evidence, das Grüne, das ist eigentlich relativ rar hier. Und was man auch immer bedenken muss, es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Arten der Demenz. Ich meine, die häufigste ist die Alzheimer-Demenz, die zweithäufigste ist die vaskuläre Demenz. Und da ist es natürlich klar, wenn ich eine vaskuläre Demenz habe, also eine Mikroangiopathie und einfach die kleinsten Gefäße sozusagen quasi durchs Cholesterin verschlossen werden, dass hier natürlich auch, und das sieht man hier unten, eine lipidsenkende Therapie eben auch zu einem positiven Effekt führen kann. Und in dieser Arbeit haben sie dann irgendwie auch gesagt, also alles, was gut fürs Herz ist, ist wohl auch gut fürs Hirn. Das wurde auch hier noch einmal zusammengefasst, dass man alle Studien sich angeschaut hat und gesehen hat, dass im Endeffekt also kein Negativeffekt einer lipidsenkenden Therapie auf die Kognition vorhanden ist, weil es wäre doch nicht sehr günstig, sagen wir mal so. Und zusätzlich dazugekommen, was die Demenz betrifft, ist auch noch, weil wir kennen es natürlich vom Schlaganfall, wir haben jetzt bestimmte Risikofaktoren und wir wissen, wenn wir das sozusagen alles gut einstellen, können wir bis zu 80% unser Risiko senken, überhaupt einen Schlaganfall zu bekommen. Wie ist das bei der Demenz? Da kann man auch mit bestimmten Risikofaktoren das Risiko um 45% senken. Und jetzt in den neuen, das ist die Lancet Standing Commission, die haben sozusagen sich angeschaut, welche Risikofaktoren hier relevant sind und 2020 war das noch nicht vorhanden, aber 2024 ist jetzt auch High-LDL-Cholesterol einer der Risikofaktoren, die hier etabliert werden. Der zweite, der hinzugekommen ist, ist der Sehverlust, weil Hörverlust ist auch natürlich ein starker Faktor für eine Demenz. Also das heißt, auch hier ist es so, dass man natürlich versuchen kann in der Primärprävention, um vor allen Dingen natürlich die vaskuläre Demenz zu verringern, auf jeden Fall das LDL-Cholesterin senken sollte. Jetzt bin ich eh schon bald am Ende, weil ich mir gedacht habe, am Ende muss man immer die Zeit aufholen und möchte noch ganz kurz zwei Demenztests jetzt auch machen, weil die wurden nämlich in allen Studien durchgeführt und das waren eben die Patienten und Patientinnen, die einerseits halt lipidsenkende Therapie genommen haben versus die es nicht genommen haben und wo eben im Endeffekt herausgekommen ist, dass kein Unterschied war. Man hat sich zum Beispiel das räumliche Arbeitsgedächtnis angeschaut, das ist wichtig, um komplexe Sätze mit Nebensätzen zu verstehen, um Zusammenhänge in Situationen zu verstehen etc. Und jetzt kommen so kleine Fischerl und jeder schaut da mal, wo die sind, ja, und dann machen wir eine andere Aufgabe. Gut, und jetzt ist an der Zeit, dass man sagt, wo die waren. Das machen wir jetzt natürlich nicht so, aber jeder kann das überprüfen, ob er das jetzt wüsste, wo das nächste hinkommt. Wie viele haben es gewusst? Alle. Alle? Sehr gut. Und das zweite ist noch das episodische Arbeitsgedächtnis, das ist auch sehr wichtig, also so Abruf von vergangenen Erfahrungen zum Beispiel, die in bestimmten Situationen und zu einem bestimmten Zeitpunkt gebildet wurden. Und hier sieht man jetzt verschiedene Tiere, die einen schauen irgendwie lieblich aus, die anderen schauen vielleicht ein bisschen grimmig drein. Das ist so die Assoziation, dass man immer zwei Pärchen hier miteinander verbindet. Das machen wir jetzt auch wieder weg und jetzt schauen wir, wer weiß noch, wo der kleine lila Elefant war. Genau, der war ganz unten, dann die süße Katze, die war gleich daneben, sehr gut, und der Panda-Bär, ja, sehr gut. Okay, also das heißt, egal ob Sie jetzt die lipidsenkende Therapie einnehmen oder wie groß der LDL ist, der Demenztest, also es ist günstig, wenn man diese Dinge immer wieder wiederholt, also das ist überhaupt die beste Prävention halt für die Demenz, abgesehen von sozialen Kontakten, körperlicher Aktivität und so weiter, und damit
kann ich auch schon zusammenfassen. Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterin und Schlaganfall. Hier, auch hier gilt, the lower the better. In der Sekundärprävention, das hohe LDL-Cholesterin ist jetzt als neuer Risikofaktor für die Demenz auch sozusagen halt festgeschrieben und die lipidsenkende Therapie ist sicher hinsichtlich kognitiver Nebenwirkungen und sollte deswegen natürlich auf jeden Fall eingenommen werden. Vielen Dank.
Liebe Julia, vielen Dank für den tollen Einblick in die Neurologie und vielen Dank auch für die hervorragende Zeiteinhaltung. Wir haben damit durchaus die Möglichkeit, zwei Fragen zu stellen. Wenn es aus dem Publikum momentan keine gibt, nach einem
vielleicht nur eine Bemerkung. Es ist eigentlich erstaunlich, dass man in JAMA eine Befindung der eigenen Befindlichkeit überhaupt publizieren kann. Das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Hat den einen Reporter nur gezeigt, dass auch wenn es schon 20 Jahre her ist.
Ja, ich meine, das war natürlich faszinierend, weil er selber Kardiologe war und alle Patienten sozusagen damit behandelt hat und dann einfach diese Selbsterfahrung darstellen wollte. Ne? Ich meine, man kann das natürlich nicht, das war halt ein Aufhänger dafür, dass dann aber auch diese vielen Studien noch durchgeführt wurden. Also Gott sei Dank ist das dann auch passiert. Ne?
Darf ich dich kurz fragen, wir in der Kardiologie wollen ja nach einem Akutereignis möglichst schnell, möglichst tief hinunterkommen und da gibt es jetzt auch schon Überlegungen, primär vielleicht schon mit einem PCSK9-Hämmer zu starten. Wie schaut das nach einem akuten zerebralen Ereignis aus?
Ist eigentlich komplett gleich. Ja, also auch wir brauchen sozusagen eine schnelle Senkung. Auch hier ist das Rezidivrisiko innerhalb der ersten Zeit am höchsten. Es kommt natürlich schon immer, der Schlaganfall ist ein bisschen heterogener, es kommt darauf an, was ist die Ursache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Plug in der Karotis habe, ist natürlich wichtig, ist der jetzt exulzeriert, ist der nicht exulzeriert und so weiter. Ja, also davon hängt es auch ab. Und ansonsten ist es so, dass wir natürlich auch mit der Kombinationstherapie beginnen, weil die meisten erreichen ja keinen Zielwert unter einer Monostatintherapie. Und dann, wir machen prinzipiell nach 3 Monaten eine Nachsorge, ja, wo die Patienten noch einmal ins Spital kommen und mit einem multidisziplinären Team untersucht werden. Aber wir neigen jetzt dazu, eben auch schon die natürlich länger im Spital liegen, weil sie noch Rehabilitation brauchen, schon früher zu kontrollieren und da bereits mit dem PCSK9-Inhibitor auch schon zu beginnen während des stationären Aufenthaltes.
Gut, gibt es vom Publikum noch eine Frage? Dann sage ich noch einmal vielen herzlichen Dank.